FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Finn Huch war im Gespräch mit Sven Vogter, Founder und Senior Advisor bei Conveni Deutschland. Er sprach über smarte Micro-Markets, den Wandel von Vending zur frischer Mitarbeiterverpflegung und warum Convenience, Tiefkühlinnovationen und Retail-Media das Büro von morgen prägen.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode, heute mit Sven Vogter, Gründer von Conveni. Hallo Sven.
Hi Finn.
Freue mich, dass wir uns mal persönlich sehen. Ich kenne eure Firma jetzt schon seit einigen Jahren und habe gespannt euren Weg und eure sehr rasante Entwicklung mitverfolgt. Aber erzähl doch gerne mal ein paar Worte über dich und wie damals die Idee zu Conveni, beziehungsweise damals hieß es, glaube ich, noch Hawaii kam.
Ja, danke. Ich freue mich total, auch mit dir in den Austausch zu gehen, auch hier so konkret in dem Podcast-Format. Ja, zu mir, ich glaube, ein unglaublich emotionales Projekt weiterhin, als aber auch schon damals gewesen, aus einem eigenen Need heraus eigentlich in die Gründung gekommen. Food für mich immer ein tolles Thema gewesen, kommen eigentlich aus dem Bekleidungseinzelhandel, was man nicht sofort mit Food verbindet, aber der Need auf täglicher Basis war für mich eigentlich der Indikator, dann irgendwann auch in die Gründung zu gehen. Und dann, wie du richtig gesagt hast, mit How I Like gestartet und mittlerweile mit Conveni wirklich zu einer tollen Brand gewachsen.
Genau, in der Zwischenzeit ist da ja viel passiert. Erzähl doch mal gerne, damals, als du gestartet bist, wie waren so die ersten Anfänge, die wir vielleicht auch in Berlin, wir fragen ja mal nach der Bedeutsamkeit vom Ökosystem. Wie hast du dich hier in Berlin gefühlt? Hat dich das Netzwerk hier unterstützt? Und ja, wie war der Start von dem Konzept?
Ja, also es wurde als die Entscheidung dann getroffen war, ich hatte damals eine Mitgründer, Martin, wo wir dann die Entscheidung getroffen haben, zu sagen, hey, wenn nicht jetzt den Schritt wagen, wann dann? Und da hat natürlich auch das Ökosystem sehr geholfen. Also man redet über Events, wo man halt einen gewissen Spirit mitnimmt, aber sich auch einfach mit Leuten austauschen kann. Und ich glaube, das war einer der mit wichtigsten Faktoren, diesen Schritt dann auch so fokussiert zu gehen Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch sein eigenes Glück so ein bisschen in die Hand zu nehmen, weil auch das, ja, es gibt tolle Umstände, die einen dann auch die nächsten Schritte machen lässt, aber es ist auch sehr, sehr wichtig, einfach diese Schritte sich zu visualisieren, dann auf Leute zuzugehen und sich ein nachhaltiges Netzwerk aufzubauen, weil nur so kommen dann diese mehreren Puzzle-Pieces zusammen, die dann irgendwann auch mal ein Konzept zu einer richtigen Firma werden lassen und auch tolle Leute einfach gemeinsam an den Tisch bringen.
Ja. Ja, und ich habe, glaube ich, damals auch das erste Mal euren Smart Fridge im Foodtech Campus von der Edeka damals ausprobiert. War da schon direkt überzeugt. Erzähl doch mal für die Leute, die meisten werden merken, dass jetzt in den letzten Jahren das Thema so Snackautomaten, 24-7-Shops, generell unbemannte Stores, das ist gerade in einem riesigen Hype. Wer aber in der Branche ist, der weiß, dass es schon seit einigen Jahren sich auch so entwickelt hat. Erzähl doch mal gerne, was macht denn euren Smart Fridge aus? Wie ist so ganz grob die Technologie dahinter und warum habt ihr euch zum Beispiel auch für einen Smart Fridge und nicht für einen klassischen Automaten entschieden?
Ja, ich glaube, das Ganze hat damals und man ist natürlich auch stolz, da damit federführend zu sein, auch in einem Horse Run, der eben nicht erst in den letzten 2 Jahren begonnen hat. Und da war ganz klar der Fokus, den wir immer hatten, halt eine sehr, sehr klarer Mitarbeiter oder halt in dem Moment Endnutzer getriebener Ansatz. Und was wir gelernt haben, ist, dass mit einem offenen System, wo es halt klar um die Interaktion mit dem Gerät geht, wir uns schnell von der Vending Machine entfernt haben. Es ist dieses Entdecken von Produkten, wo auch eine Haptik einen unglaublich großen Faktor mitspielt, wo man sich mit innovativen Produkten, die man halt nicht durch eine Scheibe kennenlernt, auch wirklich auseinandersetzt. Und da geht es um Nutzungsverhalten, da geht es aber auch um Präferenzen. Und das spielt sich gerade bei Lebensmittelprodukten auch unglaublich viel, bei den Inhaltsstoffen, bei den verschiedensten Ernährungsstilen direkt am Produkt ab. Und deswegen ist für uns immer klar gewesen, dass dieser Focus Store, der sich auch unglaublich stark entwickelt hat, immer sehr, sehr produktgetrieben ist, aber auch immer nah an dem jeweiligen Mitarbeiter oder halt Endnutzer angesiedelt ist.
Ja, bei den normalen Snackautomaten ist man ja als Aufsteller schon per se eingeschränkt durch die Spiralen, dass man da nur bestimmte Produkte mit aufnehmen kann. Ihr habt aber natürlich auch relativ viele frische Produkte. Erzähl doch mal gerne, was ist denn so grob bei euch Welche Kategorien umfasst das Produktsortiment? Wie hoch ist der Anteil von frischen Produkten, ultrafrischen Produkten? Was wird da auch am besten von den Nutzern am Ende des Tages angenommen?
Ja, also gerade auch das hat sich entwickelt. Gerade auch was die Produkte anbelangt, die Produktvielfalt. Wir haben auch gelernt, was ist dann das, worauf Konsumenten ihren Fokus legen. Und da habe ich gerade auch schon einen gewissen Innovationsgrad benannt. Aber es geht auch wirklich um eine frische Versorgung. Und das war für uns der Punkt, wo wir uns sozusagen aus der Nische auch rausbewegt haben. Wir haben eine unglaubliche hohe Anteiligkeit von Ready-to-Eat-Produkten, die aber nicht immer nur klassisch Vending, halt eine Salami oder einen Schokoriegel oder halt eine zuckerhaltige Brause sein muss, sondern wir sehen, dass die Leute sich mehr mit ihrem Konsumverhalten auseinandersetzen, die Produkte kennenlernen möchten, als aber auch dann auf Frische, auf Nachhaltigkeit einen unglaublich hohen Fokus legen. Und deswegen vom Produktsortiment sind wir von dem klassischen Brötchen, Brot, Bagel, Wrap, der in dem Moment ready to consume ist. Wir haben dann aber auch gerade in den verschiedensten Unternehmen einen hohen Fokus auf Salate, auf Mahlzeiten, die dann in dem Moment über eine Mikrowelle zum Beispiel erwärmt werden, bis hin zu, und das ist auch ein klarer USP für uns, auch ein Tiefkühlsegment, was in Deutschland auch ein gewisses Revival hat. Ich glaube, hier geht es auch viel um Education, zu verstehen, warum ist es denn sinnvoll, vielleicht auch ein Tiefkühlmehl in seiner Pause zu konsumieren. Und da geht es auch um den Faktor Preis, den man bei einem Tiefkühlprodukt unglaublich gut spielen kann.
Ja, und ich glaube, Tiefkühlprodukte, wenn ich mich recht entsinne, sind auch in den letzten Jahren sehr im Aufstreben, gerade weil sie natürlich auch praktisch sind. Meine Büro haben in der Regel eine Mikrowelle, das heißt, man kann es schnell zubereiten. Lass uns vielleicht mal bevor wir auf das Thema Logistik eingehen, was ja mit so frischen Produkten daherkommt, um diese Logistik zu stemmen, brauchen wir natürlich auch Finanzierung. Wie habt ihr das denn damals gestartet? Wie war euer Weg? Und wie habt ihr dann auch eine Zusammenarbeit mit einem skandinavischen Unternehmen jetzt seit einigen Jahren? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, ich glaube, das war die höchste Komplexität, die man hatte. Gerade als kleines Unternehmen, man konnte die Mitarbeiterzahl an der Hand abzählen. Dann natürlich eine Finanzierungsfrage, wo man den ersten MVP hatte, die ersten Kunden hatte, zum ersten Zeitpunkt auch verstanden hat, was ist eigentlich diese Komplexität eines Wachstums. Und ja, Geld hilft, aber auch nach jetzt mehreren Jahren, was man wirklich erst realisiert, ist, dass es eine gewisse operative Intelligenz ist, die es dann wirklich nachhaltig profitabel macht. Und es geht um die Last-Mile-Delivery, aber auch einfach nur schon mal eine zentrale Belieferung von Produzenten, die natürlich mit einer Abnahmemenge einhergeht, aber auch mit einer Sichtbarkeit als Plattform zu verstehen, was ist der Unterschied von uns zu einem normalen Vending-Operator, aber auch dann in dem Moment die Komplexität, wann welches Produkt mit ganz besonders sehr kritischen Haltbarkeiten von teilweise 3-4 Tagen dann auch so gesteuert wird, dass halt der Endnutzer auch das Produkt dann an seinem Standort hat, was er gerne möchte. Und da hat dann für uns die Entscheidung sehr, 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 sehr klar auf den Tisch gelegen, dass wir vielleicht keinen klassischer VC-Case sind, sondern dass das, was uns nachhaltig weiterbringt, halt wirklich Erfahrung ist. Es wäre für uns ein viel, viel längeres Trial and Error gewesen, ein viel hinfallen und daraus dann lernen, wo schlussendlich Conveni als schwedische Brand mit damals schon fast 25 Jahren Erfahrung unglaublich weitergeholfen hat.
Ja, das ist spannend. Und ich meine, vor ein paar Jahren, wo ihr gestartet seid, war natürlich der Markt auch noch nicht so entwickelt wie heute. Wie habt ihr denn damals Conveni dann als Partner gefunden? Seid ihr da wirklich dann aktiv auf Suche gegangen in ganz Europa? Wart ihr auch auf europäischen Messen? Wie kam der Kontakt zustande?
Ja, es war eigentlich eine klassische Finanzierungsrunde, wobei wir eigentlich das gar nicht auf dem Schirm hatten. Conveni war sehr marktspezifisch, auch damals in unserem und auch da in Reflexion, warum hat man das eigentlich gar nicht gesehen? Aber Schweden war sehr, sehr zentral gesteuert auf Schweden, sehr, sehr auf den skandinavischen Markt fokussiert und hat dann aber auch über den Tellerrand hinausgeschaut und das matchte sehr, sehr gut. Das war ein klassischer Support von einem M&A-Berater, den auch Conveni damals beauftragt hat, weil auch wir noch gewisserweise nischig unterwegs waren. Und so kam es dann zu diesem Match, wo man dann gelernt hat, wo die Stärken liegen, wo aber auch vielleicht die Herausforderungen auf dem Markt sind, und wo man dann mit einem unglaublich tollen Schulterschluss die ersten Schritte gemeinsam gemacht hat.
Ja, und in der Zwischenzeit gab es ja auch mal HelloFresh Go, die eine Zeit lang euer Wettbewerber waren, bis sie dann tatsächlich das Geschäft eingestellt haben. Und da habt ihr dann auch eine Chance gesehen und konnte einige Standorte übernommen. Wann war das ungefähr und wie hat sich das dazu getragen?
Ja, also der Start war eigentlich damals, wo auch wir How I Like gegründet haben, war eigentlich den Horse Run, den ich beschrieben habe, wo es darum ging, man lief eigentlich parallel. Es ist ein komplett neuer Markt gewesen, wo sich auch sowohl HelloFresh Go als auch wir positioniert haben, und man geschaut hat, wer findet seinen Bereich. HelloFresh Go damals natürlich mit einem unglaublich starken VC-Back, wo auch die Marktintensität und auch noch der Approach viel, viel schneller war, wo auch HelloFresh Go einfach national sofort platziert war. Wir uns damals auf Berlin konzentriert haben und deswegen eher der kleinere Player auf dem Markt waren. Aber mit dann der Dynamik, mit einem Schulterschluss mit Conveni, mit den Learnings, die wir dann daraus gezogen haben, als aber auch mit einem tollen Austausch, und auch das war für mich ein wichtiges Learning. Es war niemals ein Augen auskratzen als Competitors auf dem Markt, sondern auch damals war ich mit Markus einfach immer in einem guten Austausch. Man wusste, dass es einen gibt. Man wusste, dass man diesen Markt gemeinsam auch versucht zu erobern. Und man hat sich halt immer wieder auch mal gesehen, sei es auf einem Eventformat oder halt auch vielleicht so in einem Austausch. Und ich glaube, das war ein Vertrauen, was man dann mit der Zeit aufgebaut hat, wo man dann, als es dann leider für HelloFresh Go damals in diese kritische Situation ging, wo man einmal dann schon auf Augenhöhe einfach miteinander auch kommunizieren konnte, um dann schlussendlich in der für uns glücklichen Situation zu sein, mit der Stärke auch aus Schweden, dann diesen Schritt zu gehen, einige Mitarbeitende zu übernehmen, als aber auch Kunden außerhalb von Berlin zu retten. Und damit war für uns das dann auch ein ganz, ganz starker Katalysator, aus Berlin rauszuwachsen und die Region, auch gerade Hamburg und NRW, mit zu übernehmen. Aber immer in einem kontrollierten Prozess, was für uns auch sehr, sehr wichtig war, warum man sich auch aktiv dagegen entschieden hat, zu viele weitere Regionen zu übernehmen.
Ja. Ich meine, in Deutschland der Vending-Markt, jetzt mal als Vergleich, ist ja dadurch geprägt, dass er von lokalen Playern dominiert wird, weil es auch durch die Logistik, das haben wir eben schon auch angeregt, ja auch eine Schwierigkeit ist, das national wirklich auszusteuern. Es gibt zwar einige Großoperator, aber ja, ich glaube, die Top 5 Player haben 20% Marktanteil ungefähr, und beim Einzelhandel ist es natürlich genau umgekehrt, dass die Top 5 Player 80% haben, was ja auch eigentlich zeigt, dass da noch viel Potenzial ist. Großer Vorteil, den euer System hat im Vergleich zu normalen Automaten, ist halt der Nutzerbezug. Beschreibt doch mal gerne, bei welchen verschiedenen Standortkategorien eure Smartfridge stehen und wie ihr da mit den verschiedenen Nutzertypen, die es vielleicht auch gibt, interagiert und auch eure Käufer dann anregt vor Ort, neue Produkte auszuprobieren.
Ja, für uns natürlich ein unglaublich wichtiger Punkt. Wer ist eigentlich schlussendlich unser Nutzer? Und wir sind als klassisches B2B2C-Modell natürlich immer in Kooperation mit Unternehmen, die den Fokus haben, ihre Mitarbeitenden in den verschiedensten Environments zu versorgen. Aber alles, was wir tun, tun wir immer mit klarem Fokus auf den Endnutzer. Und das ist in dem Moment der Mitarbeitende oder der Gast teilweise auch, der unsere Stores besucht und dann natürlich auch über unsere App konsumiert. Und hier geht es für uns ganz klar um den Austausch mit dem jeweiligen, der auch dann in dem Moment mit uns teilt, was er gerne auch zu einem gewissen Zeitpunkt konsumieren möchte. Und deswegen ist diese App für uns ein so zentraler Punkt. Es geht eben nicht nur um die Zahlungsart, dass der Einkauf so einfach wie möglich ist, und das sind wenige Sekunden, um halt dann sagen, gewünschtes Produkt auch kaufen zu können, sondern es geht auch um die Interaktion, diese Lücke zu schließen, teilweise sogar von Produzent zum Endnutzer, und hier dann auch den Mehrwert für den Konsumenten dann wirklich greifbar zu machen. Was ich dann sogar durch eine Beteiligung an diesem Prozess, was möchte ich gerne zu welchem Zeitpunkt an meinem Standort haben, wir unglaublich dynamisch damit agieren können. Wir können sehen, weil Kunden ihren Mehrwert daraus verstehen, was an welchem Standort mehr Sinn macht als an einem anderen. Wir haben teilweise Standorte, die auch mehrere Stores platziert haben, wo das eine Gebäude anders konsumiert als das andere. Und das macht total Spaß, dass es nicht nur um eine einfache Usability des Kaufprozesses geht, sondern wir auch einen Mehrwert schaffen, dadurch, dass der Mitarbeitende einfach mit uns agiert und wir auch dann unglaublich tolle Kooperationen einstellen können, weil auch Produzenten verstehen, die Nähe zum Endnutzer kann einfach in diesem Dreiergespann mehrfach Sinn machen.
Ja, und ich glaube, die Entwicklung, was man ja auch gerade im LEH beobachten kann, ist, dass viele Läden jetzt tendenziell kleiner sind, sehr zentral, und dass wahrscheinlich auch dieses bei den Nutzenden mittlerweile sogar der Wunsch überwiegt, 24/7-Service zu haben, wo man dafür ein kleineres Sortiment in Kauf nimmt. Aber durch die Möglichkeiten, wie du es eben beschrieben hast, ist es halt trotzdem hyperpersonalisiert, weil man zum Beispiel sehen kann, von der Trinkmahlzeit X, von beispielsweise von einem Y-Food, gibt es ja mittlerweile unzählige Sorten, dass aber dann die eine Person besonders gerne die Schokosorte trinkt und ihr das halt direkt erkennen könnt und anbieten könnt. Wenn wir jetzt nochmal aus der Herstellersicht drauf schon, weil Thema Retail-Media ist ja bei uns im Podcast ein großes Thema, weil wir da auch alle drei Hoste beruflich mit verankert sind. Welche Möglichkeiten als Brand, wenn man jetzt umgekehrt denkt, gibt es denn da, dass man als Brand sich bei euch präsentieren kann?
Ja, wir freuen uns total, mittlerweile auch immer wieder neue Brands, Produkte kennenzulernen. Natürlich war es für uns in der frühen Zeit ein wichtiger Faktor, ein attraktives Sortiment zu gestalten auf einem limitierten Raum. Mittlerweile haben wir natürlich viel, viel mehr Produkte, als wir sie überhaupt in dieser limitierten Fläche abbilden können. Und mit dieser Challenge sind wir auch gewachsen und haben dann auch geschaut, wie können wir auch gerade Thema Retail Media, wie können wir hier auch attraktive Lösungen schaffen für vielleicht auch Produzenten, die eben nicht diese große Sichtbarkeit haben. Und da macht es total Spaß, über gemeinsame Aktionen nachzudenken, neue Produkte zu launchen, als aber auch, da sind wir wieder bei dem Thema, warum machen wir das eigentlich? Weil es in dem Moment der Endnutzer honoriert, weil er versteht, ich möchte auch immer wieder neu inspiriert werden und damit dann auch an den verschiedensten Aktionen teilnimmt, die teilweise nur ein neuer Launch eines Produkts sind, die aber vielleicht sogar Incentives sind, wo man vielleicht an einem Gewinnspiel teilnimmt. Und diese tolle Messbarkeit, die auch damit einhergeht, auch für den Produzenten, lässt alle Seiten unglaublich viel lernen. Und ich glaube, deswegen ist es für den Produzenten spannend, bei uns platziert zu sein, um bei einem komplett neuen POS platziert zu sein, aber auch daraus zu lernen, wer ist eigentlich die Persona, die mein Produkt konsumiert, um dann vielleicht auch den nächsten Schritt zu gehen. Und da sind wir uns alle bewusst, dass Mengen, die in dem Moment gedreht werden, in einem LEH andere Größenordnung annimmt, als wir es im Moment noch tun. Aber ich glaube, auch das einfach ein toller Schulterschluss sein kann zwischen uns, zwischen dem klassischen Retail, als aber auch zu einem Produzenten, der einfach als Teil seiner Journey vielleicht auch uns mitnimmt. Und who knows? Ich meine, wir haben ambitionierte Ziele, auch in den nächsten Jahren, was Deutschland anbelangt, aber auch international. Und da haben wir auch schon einige tolle Produkte, die sowohl in Schweden platziert waren, jetzt den Weg in den deutschen Markt geschafft haben, aber auch auf dem deutschen Markt Produkte vertestet wurden, die jetzt mittlerweile mit Schweden sprechen, wo aufgrund der Menge an Stores, die wir natürlich in Schweden haben, auch nochmal ganz andere Volumina abgenommen werden.
Ja, man muss natürlich sagen, für die Marke ist wahrscheinlich auch vom Einkaufsprozess, es geht natürlich wesentlich schneller als im Einzelhandel. Und was man ja auch merkt, dass die Marken wollen einfach auch eine Sichtbarkeit haben. Ich meine, die großen Firmen, die geben riesiges Geld aus für den Außendienst, für Displays im Einzelhandel. Und bei euch hat man ja sozusagen in einem kleinen Point of Sale viel, viel schneller die Aufmerksamkeit dann mit den Displays. Ja. Wenn ihr jetzt mal überlegen, Thema Skalierung hast du eben angesprochen. Wo seid ihr denn aktuell in Deutschland aktiv und was sind da eure langfristigen, mittelfristigen Pläne jetzt für die Expansion?
Ja, also wir hatten ein unglaublich starkes Jahr, auch um global sprechen zu können, wo wir tolle Umsätze gefahren sind, wo wir tolle Wachstumsraten hatten, wo wir allein in Deutschland roundabout 30% gewachsen sind. Wir haben ambitionierte Ziele. Natürlich gehen sie dann damit einher zu schauen, okay, wo sind Partner, wo sind Unternehmen, mit denen wir gemeinsam schon unglaublich stark skaliert sind, wo wir aber uns auch weitere Regionen anschauen. Wir sind jetzt im Moment in Berlin, in Hamburg, in dem gesamten NRW-Raum, wo weiterhin riesige Potenziale liegen. Und auch der Faktor für uns, diese Skalierung immer mit einem Ausbau der eigenen Infrastruktur einhergeht. Deswegen für uns andere Investitionsvolumina, als wenn wir über ein Franchise-Konzept gehen würden. Deswegen überlegen wir uns sehr, sehr genau, wo werden wir sein? Was sind Regionen, die spannend sind? Natürlich sind es Ballungszentren. Natürlich ist es sowas wie in München, in Frankfurt, in den Stuttgarter Raum, wo auch wir Bestandspartner schon haben, die sagen, wann seid ihr denn endlich da? Aber für uns ist es auch eine nachhaltige Entscheidung, die natürlich mit einem hohen Investitionsvolumen einhergeht. Deswegen, es werden weitere Regionen sein. Das ist der deutsche Markt, der für uns spannend ist. Aber auch auf globaler Sicht gibt es auch weitere Potenziale. Es gibt unglaublich tolle Regionen, tolle Länder, die auch für uns spannend sind. Und natürlich auch dann, in dem Moment wir als globaler Konzern uns auch weiter damit auseinandersetzen.
In der Vorsprechung eben hast du mich ja einmal schon durch eure Bürogebäude geführt und da konnte ich schon die beeindruckenden Lagerräume sehen. Wenn wir vielleicht schauen bei euch im Team, wie ist denn da gerade so die Verteilung? Also was ist als Geschäftsführer dein Hauptfokus gerade von den Bereichen Vertrieb, Marketing, Produkt, Logistik? Und was ist bei euch im Team so, was wächst da gerade am stärksten?
Ja, für mich als Geschäftsführer und dann in dem Moment den klaren Fokus auch inne zu haben, als Commercial Director zu schauen, wie wird unser nächster Step auch gerade im Thema des Wachstums sein? Was für Partnerschaften sind für uns interessant, sowohl mit Produzenten als aber auch natürlich mit großen Companies, die auch sich damit auseinandersetzen, wie sieht ihr Arbeitsalltag aus, welche Lösungen müssen sie präsentieren und wie kann man da auch mit tollen Rahmenverträgen auch mit Unternehmen sicherstellen, dass man die nächsten Jahre gemeinsam sich weiterentwickeln kann. Deswegen, es ist das Wachstum, um das ich mich zentral kümmere, und ich habe in den letzten Jahren ein unglaublich tolles Team aufbauen können, wo Themen wie Logistik halt wirklich von Leuten vorangetrieben werden, die halt in genau diesem Aspekt des letzte Meile Feintunens. Wie schaffe ich es, mehrere hunderte von Standorten mit Produkten, die halt 3 Tage Haltbarkeit zu haben, bestmöglich bestücken? Und das ist das, was ich beschrieben habe als operative Intelligenz. Hier geht es wirklich um sehr, sehr minutiöses Planen, Prozesse anzupassen, Systeme, die wir auch teilweise intern immer wieder adaptieren. Es ist ein sehr, sehr mannigfaltiges Thema. Es geht darum, natürlich auch das Team weiter aufzubauen, um spannende Themen wie Kooperationen, als aber auch gerade das Thema Marketing und Media weiter voranzubringen. Ich glaube, hier gibt es viele Potenziale, die wir nicht mal ansatzweise angestoßen haben. Und da macht es total Spaß zu sehen, wie die ersten Gehversuche auch gerade in dem Bereich einfach nur unglaublich viel Spaß machen. Und aber auch dann für viele, viele Parteien in diesem Konstrukt einfach einen Mehrwert bietet. Und das ist, glaube ich, das, wo halt die Attraktivität des Modells einfach sehr, sehr viele Synergien schafft.
Oh. Bei uns ist auch immer so ein Thema Messen, Events. Welche Messen, Events waren denn für dich in den letzten Jahren von Bedeutung und hast du Messen und Events, wo du gerne in diesem Jahr hingehen möchtest, wo du sagst, da sollte man unbedingt dabei sein?
Ja, ich glaube, für uns ist immer ein Thema, neue Produkte auch zu identifizieren. Dafür sind natürlich klassische Retail-Messen total spannend, vor Ort zu sein. Es war für uns bis dato nicht der Fokus, auch selber so stark präsent zu sein mit Messeständen, sondern eher in den Austausch zu gehen, in den Austausch mit den Produzenten zu gehen, eine gewisse Sichtbarkeit klar zu haben, aber eher durch einen sehr, sehr engen persönlichen Austausch und nicht Marketing-Visibility. Spannend für uns ist natürlich auch im Thema Skalierung. Was sind in dem Moment für uns neue Felder, die wir erschließen können? Thema, wo sind wir platziert? Das ist eine sehr, sehr große Bandbreite. Das sind die coolen, hippen Agenturen. Das sind große Industriekonzerne. Das sind Lagerlogistiker. Es ist aber in dem Moment auch, und das sind auch spannende Cases, wo wir zum Beispiel in einem Premium-Hotel stehen. Ja? Also das ist sehr, sehr breit gefächert und deswegen, gerade was Messen anbelangt, ich glaube, man hat die verschiedensten Schnittstellen, an denen man vor Ort sein kann. Ich glaube, dieses Thema Media ist für mich ein spannendes, wo ich mich gerne auch dieses Jahr ein bisschen drauf konzentrieren würde, um zu schauen, okay, wie ist denn unsere Sichtbarkeit auch zu steigern, ohne einfach nur klassisch auf einer HR-Messe zu stehen. Ich finde, das sind valide Punkte. Gerade für uns sind Ansprechpartner immer Wellbeing-Manager, HR-Manager, natürlich auch Geschäftsführer, die man da vielleicht auch antreffen würde. Aber für mich ist eher der Faktor, diese Synergien zu schaffen, um dann auch langfristig und nachhaltig Partnerschaften aufzubauen, ein großer Fokuspunkt.
Ja, Du hast ja immer noch mal verschiedene Standorttypen beschrieben. Jetzt durch die Umstände in den letzten Jahren ist es ja so, dass das Thema Arbeiten, New Work, jetzt auch durch die neue, jüngere Generation, verschiebt sich ja gerade da ein bisschen die Dynamik am Arbeitsplatz, teilweise Homeoffice. Dann hast du eben beschrieben Hotels etc. Gleichzeitig zum Beispiel durch Elektroautos ist auch die Frage, werden Tankstellen in 10, 20 Jahren in der Form noch existieren, benötigt es überhaupt noch so einen riesigen Shop oder kann man zum Beispiel auch Automaten aufstellen? Wie hat sich da für dich so die Sichtweise vielleicht geändert, dass du sagst, wir gehen ein bisschen weniger von Büros weg, wir diversifizieren uns, wir gehen in Krankenhäuser beispielsweise rein, wir haben auch eine alternde Bevölkerung, also was sind da so relevante Standorte gerade?
Ja, ich glaube, es bringt einfach die Dynamik mit sich. Der Arbeitsalltag dynamisiert sich halt sehr, sehr stark aus den verschiedensten Umständen heraus. Glaube ich, macht es total Sinn, auch Leuten die Freiheit zu geben, auch aus dem Homeoffice zu agieren. Auch wenn wir natürlich als stationärer Point of Sale im Office natürlich bedingterweise ein Interesse daran haben, dass auch Mitarbeitende in Unternehmen arbeiten. Aber das ist eher eine Dynamik, die dann in dem Moment sich auch selbst trägt. Wenn Mitarbeitende in Unternehmen verstehen, was wir für einen Mehrwert bringen, und das ist auch in dem Moment das Zusammensein, dass diese Zeitersparnis, die ganz klar einen Mehrwert bringt, dann merkt man, dass auch der ein oder andere gerne wieder ins Office kommt. Und das dynamisiert halt diese Prozesse, wo wir ein Teil davon sind. Ich glaube, das ist wichtig auch zu sagen. Es geht für mich nicht darum, dass der Convenience Store x viele Mitarbeiter prozentual sofort wieder ins Office bringt. Ich glaube, es ist eine Dynamik, die auch ein Teil einfach der Kultur ist, der Unternehmenskultur. Und da macht es stolz, auch dabei prägend zu sein und zu merken, wie ganz selbstverständlich sich Leute einfach keine Sorgen mehr darum machen müssen, dass sie was Leckeres am Arbeitsplatz finden. Dieses, ich überlege mir heute, was ich morgen mache, diese Prep-Time, die einfach da ist, dass das einfach ein Win für die Belegschaft ist, das ist eine total tolle Dynamik. Aber ich glaube auch, dass das einfach viele, viele Faktoren sind, die hier zusammenspielen, die dieses Thema einfach weiter befeuern.
Ja, Thema nochmal die Dynamik. Wenn ihr jetzt so ein Smart Fridge bei einem neuen Standort installiert, wie ist da generell die Dynamik? Wie offen sind da gegenüber die Leute, kann man auch sagen, vielleicht an der Altersgruppe von der Belegschaft, dass man sagen kann, jüngere Leute sind offener. Ist es ja auch teilweise modern. Also du kannst ja vielleicht nochmal kurz beschreiben, wie die Bezahlung funktioniert. Kann man da irgendwas ableiten, was der ideale Standort wäre?
Ja, ich glaube, hier ist es natürlich ein Faktor des Alters, wobei ich gar nicht sagen möchte, dass ältere Leute keinen Bezug zu einer Mobile Payment Solution haben, gerade mit dem Focus App. Wir haben nicht den klassischen Einwurfschlitz für die Münze, sondern es ist ganz klar der Fokus auf der App aufgrund der Kommunikation, als aber auch einfach der Einfachheit des Bezahlens. Wir sehen schon, dass es die typischen Early Adopter gibt, die dann in dem Moment gleich die App runtergeladen, bevor überhaupt der Store da steht. Das ist auch der Faktor Kommunikation. Wir gehen auch in den Austausch mit den Mitarbeitenden, mit den Ansprechpartnern, um halt natürlich auch vorher schon darüber zu informieren, dass wir kommen, dass man sogar Teil des Erstbestückungssortimentes sein kann und einfach auch über die App dann schon Präferenzen angibt. Also das hat schon einen unglaublich tollen Impact. Aber wir sehen auch, dass diese Dynamik in den Unternehmen sehr, sehr schnell ist, wo dann klar die ersten 2, 3, 4 Tage die ersten 10, 15, 20% der Belegschaft sofort da sind. Aber dann auch wir innerhalb der ersten 4 bis 6 Wochen sehr, sehr gut abschätzen können, dass das auch einfach ein toller Standort ist. Wir diese Dynamik nutzen und wir natürlich auch in den Austausch gehen und anschauen, wie ist das Verhalten und wie sehr wird auch mit uns interagiert. Aber der klassische Case von wir sind einfach nur die hippe Agentur und da gehören wir hin, das ist zum Glück nicht so. Also auch gerade, wie ich schon gesagt habe, große Logistik Firmen, wo wir dann in dem Moment in diesen Peripherieregionen sind, wo der klassische Lagermitarbeiter oder der klassische Bandmitarbeiter genauso sich darüber freut, dass er einfach einen Sandwich, einen Salat, eine Mahlzeit hat. Deswegen ist der ideale Kunde ist einfach der Mitarbeiter hat, die Lust auf was Leckeres zu essen haben und deswegen für uns sehr, sehr divers.
Wenn man jetzt mal schaut von der Zubereitung, ihr habt ja viele frische Waren, so ein Sandwich, was man sofort essen kann, aber auch gekühlte, tiefgekühlte Waren, Liefert die da Mikrowellen mit oder ist das in der Regel schon vor Ort in den Büros?
Ja, also die Infrastruktur ist gegeben. Also wir sehen in Unternehmen, in denen wir platziert sind, dass eigentlich die klassischen Teeküchen da sind, die Nutzung dieser Teeküche aber eigentlich gar nicht gewährleistet ist. Dadurch, dass die Infrastruktur da ist, heißt es immer nicht, dass die Leute schon was haben, mit dem sie sich halt versorgen können. Dieses Vorbereiten, und das ist immer noch in Deutschland sehr, sehr präsent, dass man sich was mitnimmt auf die Arbeit und deswegen die Teeküche genutzt wird, um seine eigene Prep-Mahlzeiten zu erwärmen. Das ist omnipräsent. Aber wir schaffen in dem Moment die Lösung, wo halt solche Infrastruktur, die meistens präsent ist oder sogar mit uns gemeinsam ausgearbeitet wird, wo es dann eine tolle Küche gibt, aber eben ohne uns keine wirkliche Versorgungsmöglichkeit. Deswegen, die Infrastruktur ist vorhanden und wird auch in einem ganz anderen Maße genutzt, dadurch, dass ein Convenience Store vorhanden ist.
Ja, wenn wir nochmal die Angebotsmöglichkeiten anschaut. Ihr habt jetzt beispielsweise im Januar ja den The January gehabt mit Aktionsprodukten. Dann habt ihr die Möglichkeit, dass ihr so Meal-Optionen habt, wie man es auch teilweise im Ausland schon aus Supermärkten kennt. Die sind ja auch ein bisschen weiter, was Rabattaktionen, Kombinationen angeht, wo man dann sagt, man kauft ein Meal und kriegt zum Beispiel einen Drink vergünstigt dazu. Und ihr habt, glaube ich, in der App, habe ich auch gesehen, bei Hülsenreich, wenn ich mich richtig erinnere, dass man zum Beispiel auch ein einzelnes Produkt mal rabattiert, was dann vielleicht gerade neu ist. Was sind da so die Optionen? Wie wird das von den Leuten angenommen?
Ja, der Faktor Interaktion ist ein so wichtiger und wir merken, dass Deals sehr, sehr gerne angenommen werden. Also wir sind unglaublich nah an den Produzenten dran und wir versuchen das dann auch eins zu eins einfach weiterzugeben, dass der Produzent versteht, okay, wo landet dann in dem Moment das Ganze, was ich auch dem Retailer dann mit an die Hand gebe. Und für uns geht es dann immer direkt an den Endnutzer, an den Kunden. Meal Deals, auch das, und da gibt es ja viele Erfahrungswerte, sind eine tolle Dynamik, um natürlich für uns den Warenkorb zu erhöhen, aber auch eine stimmige Versorgung für den Mitarbeitenden zu schaffen und dann das Getränk zu einem Sandwich, was sehr, sehr natürlich ist, aber auch vielleicht ähnliche Produkte einfach zu dynamisieren, wo es dann jetzt hier als Hülsenreich zum Beispiel was ist, wo man vielleicht die erste Hemmschwelle hat, wo man sagt, hey Mensch, habe ich noch nie probiert, und dieser Rabatt dann sofort genutzt wird, um vielleicht auch mal ein komplett neues Produkt einfach testen zu können. Deswegen, wir sind totaler Fan davon. Es sind oft tolle Ideen, die auch in dem Moment die Produzenten mitbringen, wo wir sagen, hey komm, lass uns das doch mal ausprobieren für einen Zeitraum X. Und man dann auch einfach eine gute Entscheidung für eine Listung, sei es in verschiedensten Standorten, sei es aber vielleicht auch national zu kommen. Und das hattest du vorhin auch schon angesprochen, da sind wir einfach unglaublich dynamisch. Da lieben wir es auch einfach, Sachen mit Produzenten gemeinsam zu testen. Und deswegen ist es für mich immer schön zu sehen, was dann auch den Weg einfach in den Store findet. Und dann teilweise total unerwartet zu sehen, wie Produkte einfach auch total durch die Decke gehen.
Ja. Über die letzten Jahre wirst du wahrscheinlich auch privat und auch dein Einkaufsteam schon hunderte, wenn nicht sogar tausende Produkte probiert haben. Und ihr habt ja auch echt eine große Vielzahl von veganen Produkten bis hin zu den Klassikern wie Energy Drinks, Soft Drinks. Was sind denn so persönlich deine vielleicht Top 3 Produkte? Und wo siehst du, bei welchen Produktkategorien siehst du ein großes Wachstum? Siehst du zum Beispiel, dass irgendwie Kombucha fermentiert ist gerade, stark steigt, oder Kollagen beispielsweise? Schaut ihr euch auch sowas an?
Ja, also ich glaube, spannende Produktgruppen, und da sind wir noch ganz am Anfang, wobei wir federführend mit in dem Segment sind, ist halt ganz klar das frische Segment. Wenn wir nochmal in den regulären LEH gehen, sehen wir natürlich die Bereiche, die auch dann bespielt werden, wo es dann vielleicht einen Salat oder eine Suppe oder eine Mahlzeit ist. Aber wenn wir unseren Store anschauen, haben wir eine viel größere Bandbreite. Wir sind eben nicht nur der Supermarkt im Office, sondern wir sourcen einfach europaweit und dann immer mit einem sehr, sehr starken Fokus auf einen Faktor Convenience, diese schnelle Erwärmbarkeit, die auch im Tiefkühlsegment einfach eben nicht mehr das Fischfilet, was man halt 25 Minuten in der Mikrowelle drehen muss, sondern wir reden über Wärmzeiten von 3, 4, maximal 7 Minuten. Und ich glaube, das hat unglaublich viel Potenzial. Das Tiefkühlbereich, wo wir auch margentechnisch einfach viel besser agieren können aufgrund der Haltbarkeit, die da ist, wo aber auch Nährwerte auf einem ganz anderen Niveau sind, als wenn man jetzt im ultrafrische Bereich teilweise auch ist, wo eine Mahlzeit dann vielleicht 7 bis 10 Tage Haltbarkeit hat. Deswegen, ich glaube, hier gibt es viele Potenziale. Wir sehen es auch bei den Produzenten, dass diese Möglichkeit gesehen wird, dass dieses Segment immer mehr auch von der Industrie beleuchtet wird. Aber auch tolle innovative Produkte, gerade Thema vegan oder halt Proteinfokus, wo wir halt tolle Meals in dem Moment haben, sei es ein Avery, sei es ein Prep My Meal, die wir bei uns im Sortiment haben, denen wir aber auch einfach eine tolle Plattform über einen Online-Handel, als aber vielleicht auch die ersten Gehversuche im LEH schaffen. Deswegen, ich glaube, das sind so ein bisschen meine Highlights. Klar gibt's immer wieder coole Drinks, wo wir auch noch und nöcher welche haben, die wir immer wieder rotieren müssen, zwangsläufig, weil wir halt auch immer wieder neue Impulse setzen möchten. Aber ich glaube, dass das Meal-Segment hat so viel Potenzial in den nächsten Jahren, auch in der breiten Masse noch stärker angenommen zu werden.
Ja, dann lass uns doch vielleicht nochmal so ein paar abschließende Worte. Wenn du jetzt in einem Büro bist, wie empfiehlst du vielleicht auch den Leuten, sich zu ernähren? Welche Marken kannst du vielleicht auch nochmal empfehlen, wo du sagst, die sind wirklich besonders gesund? Und wo glaubst du vielleicht auch allgemein wird sich das Thema Büroernährung oder allgemeine Ernährung jetzt vielleicht auch mal nochmal allgemein branchenübergreifend hinbewegen in den nächsten Jahren?
Ja, ich glaube, der Faktor Zeit ist einer mit der wichtigsten. Ich denke, der Convenience-Bereich ist etwas, was einfach viel stärkeren Marktanteil einnehmen wird. Wir kennen das Zeitalter der Vending Machine, den Fokus der Kantinen. Wir haben Obstkörbe mitbekommen. Wir kennen Lieferdienste, die dann in dem Moment einfach en vogue waren. Jeder hat sich einfach Essen ins Office bestellt. Und ich glaube, diese hohe Dynamik, die wir mit in dieses Segment reinbringen, wird den Markt in einem ganz anderen Maße nochmal treiben. Und das sehe ich gar nicht als kritisch an. Ich glaube, das ist was einfach das Zeitalter mit sich bringt, diese unglaublich hohe Agilität, dieses eben keine Zeit haben oder keine Zeit für Sachen, die einen nicht wirklich voranbringen, auszugeben. Und es ist so ein bisschen dieses Beschaffen von Lebensmitteln, dieses Beschaffen von dem Produkt, was ich jetzt gerne in meiner Pause hätte, hat einfach viele, viele Leute, viele, viele Jahre sehr, sehr viel Zeit gekostet. Und diese Zeit einfach effizienter nutzen zu können, ist für Unternehmen unglaublich spannend. Und da geht es nicht um mehr Arbeitszeit, sondern geht es einfach darum, dem Mitarbeitenden mehr Zeit schenken zu können, weil er eben nicht zum nächsten Supermarkt, der, wenn er Glück hat, 500 Meter entfernt ist, zumuten zu müssen, sondern innerhalb seiner halben Stunde Pause diese Pause auch einfach nutzen zu können. Und wie er sie dann nutzt, ob er rausgeht, ob er joggt, ob er vielleicht schnell was isst, aber das halt innerhalb von wenigen Sekunden verfügbar hat, das ist, glaube ich, die große Dynamik in diesem Markt und in der Versorgung von Mitarbeitenden in der Zukunft.
Ja, top. Ich glaube, das waren gute Schlussworte. Waren ganz, ganz viele spannende Einblicke mit dabei. Vielen Dank an der Stelle für das Gespräch und vielleicht nochmal zum Schluss. Wir werden natürlich deine Kontaktdaten verlinken. Wenn jetzt ein Partner, eine Brand auf dich zukommen möchte, wie tritt man da am besten mit euch in Kontakt?
Uns direkt ansprechen. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank auch dir für den unglaublich tollen Austausch. Wir freuen uns riesig, einfach viele neue Brands kennenzulernen, tolle Partner zu identifizieren und die Potenziale einfach gemeinsam zu heben. Und deswegen LinkedIn, E-Mail, wie auch immer ihr gerne möchtet, kommt auf mich zu, kommt aufs Team zu, schreibt uns an. Wir freuen uns riesig, in den Austausch zu gehen.
Top, vielen Dank für das Gespräch, Sven.
Perfekt.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgwives.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgwives.com.